Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lese einige Verse aus dem ersten Petrusbrief, dort im zweiten Kapitel. Petrus schreibt: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, die ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr, als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihn, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Nun, liebe Schwestern und Brüder, ich gebe ja zu, ein bisschen lang, ein bisschen kompliziert, aber so passiert es manchmal mit den Schriftlichkeiten in der Heiligen Schrift. Petrus, ob es tatsächlich der Petrus war, von dem Jesus sagt, auf diesen Stein will ich meine Kirche bauen, da sind sich die Wissenschaftler etwas strittig, weil es gibt Hinweise darauf, dass der eigentliche Petrus da schon verstorben war. Aber es gibt eine wunderbare Theorie. In Rom sitzt ja ein lieber Kollege, der Papst Franziskus, der sagt, er hat das Petrusamt, die Nachfolge Petri. Und bei dem Verfasser des Petrusbriefes ist etwas aufgefallen. Petrus, der ursprüngliche, hat sich nie selber als Petrus bezeichnet, hat immer gesagt, ich bin der Simon. Petrus war eine Bezeichnung, die Jesus ihm zugesprochen hat. Du bist der Fels. Und im ersten Petrusbrief stellt sich der Verfasser als Petrus vor. Ich gehe stark davon aus, dass es ein erster Nachfolger des Simon war, der erste Nachfolger im Petrusamt und somit der zweitälteste Vorgänger von Franziskus in Rom. Und was sagt er seinen Leuten? Die waren in einer anderen Situation, als wir es heutzutage sind. Die saßen nicht in einer schönen Kirche in ökumenischer Eintracht beieinander, sondern dieser Brief ging an eine Gemeinde in der Diaspora, mitten in einem heidnischen Umfeld, argwöhnisch beäugt von all denen außenrum. Schließlich war das junge Christentum damals eine neue Religion, von der man außenrum nicht genau wusste, was sie denn alles mit sich bringt. Und alles, was neu ist und unbekannt ist, ist zunächst mal verdächtig. Petrus schreibt genau an diese Gemeinde, zum einen mit ordentlichen Ratschlägen, wenn er ihnen sagt, jetzt legt mal ab alle Bosheit und allen Betrug alle Heuchelei, allen Neid und auch die ganze üble Nachrede. Schon eigenartig, ne? Er sagt dem Volk Gottes, hört's einmal auf mit diesen Geschichten. Ich habe bloß den Eindruck, es hat nicht viel genutzt. Es ist immer noch in Mode, seine Bosheit zu leben. Betrug, naja, landet regelmäßig vor den Gerichten, wenn man denn erwischt wird. Heuchelei und Neid, auch nicht so ohne. Naja, und dass man sich übereinander das Maul zerreißt, das passiert auch heute noch. Petrus versucht, seinen Gemeindegliedern dort in der Diaspora deutlich zu sagen, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann ändert sich auch euer Leben. Dann müsst ihr mit diesen alten Mustern nicht mehr umgehen. Die Energie, die ihr in den eigenen Vorteil bisher gesteckt habt, die steckt in was anderes. Seid begierig, schreibt er, nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Das ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte, ein wunderschönes Bild. Ein neugeborenes Kind. Ich meine, ich gehöre ja zu der Berufsgruppe, die ganz egal wie alt sie sind, immer wieder mal ein kleines Kind auf dem Arm halten. Spätestens bei der Taufe. Und tatsächlich das, was so ein Kind braucht, ist die Milch, ist die Liebe, die Zeit. Und wie ich es immer wieder in der Verwandtschaft feststelle, die Eltern als Haussklaven, die sich den Wünschen eines Säuglings unterordnen. Und wenn sie die entsprechende Milch bekommen, dann nehmen Kinder auch zu. Und genau dieses Bild hat Petrus im Hinterkopf, wenn er sagt, diese vernünftige, lautere Milch, die euch nährt, die euch stark macht, die euch wachsen lässt, das ist das Wort Gottes. Das ist nicht das, was andere tun, sondern das ist das, was eure Seele nährt, was euch groß werden lässt. Und ihr wisst, wie sie schmeckt. Und ihr habt es geschmeckt, dass der Herr freundlich ist, so schreibt er den Seinen. Und dann greift er zum nächsten Bild. Kommt zu ihm als dem lebendigen Stein. Wir sind hier von Steinen umgeben. Ein lebendiger Stein ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber es gibt diesen einen lebendigen Stein, nämlich Gott, Jesus Christus, der auserwählt wurde und von den Menschen, die immer ihr eigenes Süppchen kochen, ihr eigenes Häuschen bauen, auf Seite gelegt wurde, verworfen wurde. Ja, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, so zitiert er sogar das Alte Testament, ist zum Eckstein geworden. Ein kostbarer Eckstein. Ist aber ganz lustig, wenn wir Menschen bauen, gerade so größere Bauwerke, gibt es immer eine große Feier. Die Grundsteinlegung. Ja? Und der Grundstein ist ja in der Regel hohl und da kommt was rein. Und was in einem Grundstein drin ist, ist eigentlich ein Spiegel dessen, was wir Menschen als Bauherren sozusagen für wichtig halten. Also im Grundstein, da steckt viel Menschenwerk. Und der Eckstein, den dieses biblische Bild nimmt, der hat eine ganz andere Funktion. Es gibt sie noch, die alten Häuser, in den schmalen Straßen, wo an der Ecke des Hauses so ein richtiger Brocken hängt. Der hängt nicht nur, oder liegt, der liegt nicht nur da, dass er als Aufforderung für Hunde gilt, sondern der hat eine Schutzfunktion. Früher, wenn die Fuhrwerke um die Kurve gefahren sind, dann hat dieser Eckstein das Haus geschützt vor Beschädigungen. Deswegen war der so groß, aber eben auch nicht von jedem geachtet. Diese Ecksteine scheint es schon zur biblischen Zeit gegeben zu haben, sonst wäre es eben nicht im 118. Psalm schon erwähnt worden. Aber Petrus erzählt nicht nur von dem Eckstein von Gott, erzählt nicht nur eben von Jesus, er erzählt auch andere Steine. Er erzählt, dass auch wir zu lebendigen Steinen werden sollen. Lebendigen Steinen, die am Reich Gottes arbeiten, die sich in der Kirche einbringen, die ihr Leben, ihre Beziehung zu Gott und zueinander pflegen. Und das ist eine ganz besondere Erwählung. Leider Gottes, muss man sagen, wird das von vielen Menschen heutzutage nicht mehr als Privileg, als Erwählung betrachtet, sondern als irgendwas ganz anderes. Man erlebt es immer wieder, wie wenig in der Seele von manchen Menschen der Herrgott Platz nehmen kann, wie sehr sie sich auf sich selbst verlassen und so zu Menschen werden, die sich wie Münchhausen dereinst selber am Schopf aus dem Sumpf ziehen wollen. Petrus sagt da ganz was anderes. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine ganz besondere Priesterschaft, eine königliche Priesterschaft. In diesem klassischen Begriff heißt ja Priester sein Mittler zwischen Gott und Mensch. Ihr alle seid Teil dieser königlichen Priesterschaft. Das heißt, vor Gott füreinander eintreten, miteinander und füreinander da sein. Und spätestens dann sind wir auch bei der Diakonie, die nichts anderes sagt als, das ist der Dienst, den wir füreinander und aneinander tun. Aus diesem Bewusstsein heraus, dass wir alle, die Jungen, die Alten, die Starken und die Schwachen, die Helfenden und die Hilfebrauchenden von Gott erwählt worden sind. Manchmal ist es immer spannend, an den Beginn einer Geschichte zu schauen. Petrus schaut auf so einen Geschichtenbeginn, wenn er sagt, ich blicke zurück auf euer Leben damals, seine Gemeinde damals. Ihr wart ungläubig, ihr wart Heiden, ihr wart nicht in Gnaden, aber jetzt gehört ihr zum Volk Gottes. Jetzt ist eure Erwählung vollkommen. Jetzt kann euer Leben gelingen. Und wenn man auf der anderen Seite dann guckt in unsere heutige Wirklichkeit, wie viele Menschen mal in Gnaden waren, mal Gottes Volk waren und ihm dann den Rücken zudrehen. Ich möchte mit meiner Predigt nicht mit so einem kritischen Gedanken aufhören, weil es ist ja letztlich die Entscheidung eines jeden, wie es hält oder wie es nicht hält. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Alles, was ich in meinem Leben tue, alles, wofür ich Verantwortung trage, allein auf meine Schultern zu legen. Ich weiß, da ist einer, der begleitet, der trägt, der hält, wenn es einfach ist oder auch wenn es schwer ist, wenn wir füreinander da sind, wenn wir Gottes Volk sind, nicht nur wenn wir, sondern wir sind es. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.